Ach ja, der erste Weg von Frau Hoffmann nach Sendungsschluss, ja. Also letzter Titel läuft, 20 Uhr, Punkt 20 Uhr, erstmal aufs Klo. Ja. Und dann 5 Minuten auf dem Klo, ich weiß nicht, was sie macht, die Hoffmann. Aber kein Wunder, so viel die trinkt, die 4 Stunden lang. Ja, dann müsste ich 5 Mal aufs Klo wahrscheinlich. So gesehen hat sie eigentlich eine relativ gute Blase. Ja, schon. Ah ja, da ist sie ja schon. Hoffmann. Sie waren jetzt 5 Minuten auf dem Klo. Ich habe mal zusammengetragen, sie haben 3 Spritz und
haben sie schon angefangen
und einen halben. Ich habe schon mal so ein bisschen rein, zum Reinkommen, wissen Sie?
Haben Sie schon mal angefangen.
Danke für die Toffifee-Packungen.
Packungen, wie viele sind schon weg, Herr Kollmann?
Sie haben mir 4 geschenkt und ich bin jetzt bei der ersten und die Mitte ist leer.
Alles gut.
Ja?
So, ich habe ihm Toffifee geschenkt zum Geburtstag und einen Pulli und einen Kuchen, wo ich die Geschichte gar nicht von erzählt habe.
Stimmt.
Wollen Sie die noch hören?
Ja, sehr gerne. Aber sollen wir erstmal anfangen?
Ja.
Ja? Okay. Wollen Sie einen Toffifee haben?
Ja, werfen Sie mir eins rüber.
Wahnsinn.
Zum Nachtisch. Danke.
Bitte.
Hoffmann und Kollmann. Völlig überzogen. Der Podcast.
Im Handtaschen, der Dampfer der guten Laune.
Hier ist der Dampfer der guten Laune im Badewannen-Handtaschenformat.
Soll ich heute mal wieder in die Badewanne? Ich könnte mal wieder vertragen.
Die Wasserrechnung war hoch letztes Mal, Frau Pfann. Hören Sie auf.
So. War eine schöne Sendung.
Fand ich auch.
Mit sensationellen Musikwünschen.
Wir haben uns darauf geeinigt, Frau Hoffmann, dass wir nächste Woche, haben Sie ja Geburtstag am Freitag.
Oh, jetzt hören Sie mal auf, das ständig zu sagen.
Dass wir da die große Hoffmann-Kollmann-Radio-Show-Geburtstagsfete für Frau Hoffmann machen.
Ja, wenn sonst und keiner Geburtstag feiern kann in Zeiten von Corona. Frau Hoffmann kann es.
Sollte es da draußen Menschen geben, die Frau Hoffmann auf ihrem Lebensweg irgendwann mal über den Weg gelaufen sind und Geschichten zu erzählen haben über Frau Hoffmann, dann gerne eine direkte Nachricht an mich, dominik.kollmann@egofm.de.
Oder ich werde Polizei, diese, FBI und
ich werde die ganzen Geschichten nächste Woche dann mit einfließen lassen in unsere Gespräche, Frau Hoffmann.
Toll, da freut man sich ja.
Frau Hoffmann, ich habe hier eine interessante Nachricht für Sie diese Woche. Ob Schwäbisch, Sächsisch, Hessisch oder Pfälzisch, Badisch oder Bayerisch, Deutschland hat eine große Vielfalt an Dialekten. Und wer Dialekt spricht, hat jetzt eine Studie herausgefunden, gilt als sympathisch. Mm-mm. Wie ist es bei Ihnen?
Ich kann das Schwäbische nicht so gut ab.
Nee?
Können Sie?
Nee, ich wollte grad.
Gibt es irgendeinen Dialekt, wo Sie sagen,
ja,
hart sexy oder pff, geht gar nicht?
Sächsisch ist ganz schlimm. Muss ich ganz ehrlich sagen.
Wie kommt das?
Weiß ich nicht, das ist so.
Nee, Schwäbisch geht. Ich meine so, auch Sächsisch, stimmt.
Ja.
Jetzt, wo Sie es so gesagt
das
haben.
Das ist so in mir drin, so. Das ist so eine Abneigung gegen Sächsisch.
Ich finde das Nordische, also das Hamburgische,
ja.
Ja, Norddeutsch finde ich richtig, richtig, richtig hart sexy.
Moin, moin. Haben wir frische Fische hier auf dem Hamburger Deck?
Auf dem Kutter.
Auf dem Kutter in der Mutter. Auf der Kutter in der Müllmaschen, so sorry. Hier, alles im Load auf dem Boot, alles im Butter auf dem Kutter. Ja. Kennen Sie noch?
Jetzt bin ich heiß.
Was?
jetzt werde ich hart
vielleicht,
feucht.
Vielleicht werden Sie noch heißer, Frau Hoffmann. Ich habe mir schon so ein kleines Geburtstagsgeschenk für Sie überlegt. Hören Sie mal. Und zwar schickt Sie der Herzblatt-Hubschrauber in den schönen Chiemgau, in meine Heimat, an den Rande des Sofellens. Und wenn Sie ganz genau hinhören, dann hören Sie in der Ferne jemanden nicht jodeln. Und der da jodelt, das ist mein ehemaliger Musiklehrer aus dem Kindergarten. Ja, im Kindergarten habe ich schon Musikunterricht bekommen, deswegen bin ich musikalisch auch so. Und so klingt das dann. Das ist der Josef Ecker.
Ja, wir begrüßen uns jetzt mit einem kräftigen Juhu und begleitet von einem Bogen in der Luft. Und los geht's.
Und das würde ich Ihnen zum Geburtstag schenken, Frau Hoffmann. Hätten Sie da Lust?
Jodelkurs.
Bei meinem ehemaligen Musiklehrer Josef Ecker.
Wollen wir mal gucken, ob der noch lebt und ob der uns jodeln.
Sagen Sie mal.
Was denn?
Natürlich lebt er noch.
Ob der uns jodeln beibringt nächste
Ihnen,
Woche?
Ihnen, ich kann's ja.
Sie können jodeln?
Ja, ich kann jodeln.
Das war jetzt echt dumm, das zu sagen, weil jetzt müssen Sie das auch halt beweisen.
Nächste Woche zum Geburtstag, Frau Hoffmann. Das ist mein Geburtstagsgeschenk für Sie nächste Woche.
Jetzt üben Sie eine Woche Jodeln. Und der Nachbar, der Manuel, den ich eben schon besucht habe, der wundert sich.
Müssen wir kurz erzählen, wir sind hier im Podcast, ne? Und vielleicht gibt es einige, die jetzt die Sendung nicht gehört haben. Ich habe heute während der Sendung mal wieder Post bekommen und die wurde beim Nachbarn hinterlegt. Also habe ich live in der Sendung Frau Hoffmann mit dem Funkmikrofon zu meinem Nachbarn geschickt, um das Paket zu holen.
Und ich habe zweimal geklingelt und ja, da ging keiner ran. Da dachte ich mir, jetzt gehe ich halt wieder zu Herrn Kollmann zurück. Aber hinter mir stapfte jemand.
Ja.
Ein sehr gut aussehender Mann, sagen wir es einfach mal so. Hinter mir die Treppe hoch, voll bepackt mit Klopapier etc. Der glaubt auch an den nächsten Lockdown. Und guckte ganz verwundert, dass da ein Mädel mit Kopfhörern und einem Mikrofon und natürlich mit einer Maske auf dem Kopf vor seiner Tür stand und dann einfach ein Paket abholen wollte. Der persönliche Paketdienst-Abholer für Herrn Kollmann. Ja.
Das Lustige ist, dass der Nachbar gar nicht weiß, dass ich beim Radio arbeite. Das heißt, der hat sich wahrscheinlich gedacht, was sind das hier für Bekloppte, die hier mit Kopfhörern rumlaufen?
Ich dachte, das wäre Voraussetzung gewesen, dass er das wenigstens das weiß.
Natürlich, ich tausche mich doch mit meinem Nachbarn nicht aus hier.
Oh, was denkt er?
Sagen Sie mal, wie oft in Ihrem Leben, Frau Hoffmann, haben Sie sich Erfrierungen zugezogen? Also so richtig.
Gefrierbrand,
ja.
Wenn ich zu schnell, zum Beispiel früher, wenn der Eismann vorbeigekommen ist und ich ganz, ganz viel Eis in mich reingeschaufelt habe in kürzester Zeit, dann habe ich, glaube ich, Hirngefrierbrand bekommen. Kennen Sie das?
Oh, das kenne ich auch, ja. Das habe ich heutzutage noch.
Wirklich?
Ja, wenn man so richtig was Kaltes auf die Zunge kriegt und dann... Unser heutiger Gast, Frau Hoffmann, der hat auch ein paar Erfrierungen mit sich getragen. Und zwar ist das eine junge Dame, die kommt aus Österreich und die hat glatt ein Jahr lang in der Antarktis gelebt.
Sag es nochmal, Herr Kollmann.
Antarktis. Richtig?
Ich hole mir einen Glühwein.
Genau. Und wir schalten live nach Österreich. Hier ist unser heutiger Gast.
Hoffmann und Kollmann. So, jetzt aber mal im Ernst.
Ego FM. Schöne neue Radiowelt.
Frau Hoffmann, ein Jahr lang in der Antarktis. Ich weiß nicht, ob Sie sich das vorstellen könnten, zusammen mit 12 Menschen, die man einfach grundsätzlich erstmal gar nicht kennt. Das Ganze in monatelanger, kompletter Dunkelheit und auch Temperaturen, die ein bisschen frischer sind als hier bei uns gerade. Und es ist schon sehr zapfig. Minus 80 Grad. Was für viele wie ein Albtraum klingt, war für sie ein richtiger Traum, und zwar die Medizinerin Carmen Posnick. Die war von der Europäischen Weltraumorganisation ESA ausgewählt worden, ein Jahr lang in der Forschungsstation Concordia zu verbringen. Und wir freuen uns sehr, dass sie uns heute aus Österreich zugeschaltet ist. Carmen, grüß dich, servus.
Hallo.
Ja, hallo, ich freue mich auch.
Carmen, erzähl, was hat dich denn bitte in die Antarktis verschlagen? Warum tut man sich sowas wirklich freiwillig an minus 80 Grad?
Naja, für mich hat das eigentlich voll toll geklungen. Also ich da war so eine gewisse Sehnsucht nach so etwas ganz Außergewöhnlichem da, denke ich. Und ja, das ist einfach etwas, was man sonst nirgendwo auf dem Planeten erleben kann.
Was genau war dein Auftrag in dieser Zeit dort in der Antarktis? Als Medizinerin bist du ja dorthin gereist, ne?
Ja, genau. Ich war angestellt von der Europäischen Weltraumorganisation, um dort Experimente im Themenbereich von der Weltraummedizin zu machen. Also praktisch erforschen, wie sich der Mensch mit Körper und Geist an so ganz extreme Bedingungen anpassen kann.
Und das ist extrem. Was musstest du im Vorfeld alles machen, bevor du dann auf die Station kommen durftest?
Da hat es ein hartes Bewerbungsverfahren gegeben natürlich. Also am Anfang waren so psychologische Tests, ganz viele Persönlichkeitstests, Gespräche mit Psychologen und Psychiatern, einfach damit man sicherstellen kann, dass wer auch immer dorthin geschickt wird, dann auch damit damit zurechtkommt. Weil die Station ist eben in der Mitte vom Kontinent, also in der Mitte der Antarktis, und ist 9 Monate im Jahr unerreichbar. Also man kann dort einfach nicht landen. Man kann dort, wenn man mal dort ist, dann über den Winter über auch nicht mehr weg. Und damit muss man einfach fertig werden. Ja, es gibt eben dann auch so Gesundheitsuntersuchungen natürlich, damit man wirklich perfekt gesund ist. Und dann wird man natürlich dann den Sommer davor in Europa eingeschult. Also das Training für den eigentlichen Job ist dann auch noch sehr, sehr ausschweifend. Genau.
Kann man sich das jetzt vorstellen, du wurdest dann vielleicht in eine Kältekammer geschickt oder beim Psychotest wurdest du gefragt, magst du Schnee?
Na, eigentlich gar nicht. Das war gar nicht so spezifisch auf die Antarktis, sondern eher spezifisch auf Menschen in so extremen Isolationssituationen eigentlich.
Südlich vom Ende der Welt heißt das Buch, das du darüber geschrieben hast. Und da sind fantastische Fotos inmitten des Buches zu sehen, die sehr, sehr neidisch machen. Vor allem allein, wenn man diesen Sternenhimmel sieht, der da über dir thront. Ja. Mal nur so grundsätzlich für uns, für die Vorstellung, wie kann man sich diese Station konkret vorstellen? Also wie groß ist die und was findet man da alles vor, wenn man diese betritt?
Die Station besteht eigentlich aus 2 Türmen, die mit einer Brücke verbunden sind. Und hat ungefähr 1200 Quadratmeter, kann man sagen. Und das ist aufgeteilt in einen ruhigen Turm und einen lauten Turm. Das heißt, der ruhige Turm, da ist halt alles, was irgendwie mit ruhigen Arbeiten zu tun hat. Also das sind ganz oben die Labore und die Büros, dann sind die Schlafzimmer. Also jeder hat so sein eigenes ganz kleines Schlafzimmer. Und dann unten ist der Krankenflügel und im lauten Turm, das sind dann die technischen Workshops auch, die ganzen Gefrierräume, also Kühlräume, der Fitnessraum auch und dann ganz oben das Essenszimmer, die Küche und das Wohnzimmer.
Und der Partyraum. Sonst kann ich mir den lauten Turm ganz schlecht vorstellen.
Und, genau. Und ein Plumpsklo oder musstest du darauf verzichten?
Inzwischen gibt es tatsächlich richtige Klos. Das war früher mal und es gibt auch, also es gibt immer noch so für Notfälle, sollte das Wasserrecycling-System irgendein Problem haben, dann gibt es noch so eine Art Plumpsklo, die dann sofort alles verbrennt, was man hinterlassen hat. Also ja, okay. Das war eine ganz spannende Erfahrung.
Carmen, war das der Grund, das Recycling, dass man nicht bei euch in die Dusche pinkeln durfte?
Ja, genau. Also das ist ein Recycling-System, das wurde auch von der ESA mit konzipiert, kann man sagen. Und das recycelt halt eben das gesamte Grauwasser, aber ist halt auch sehr sensibel. Also das wird durch so ganz viele verschiedene Filter geleitet. Und ja, und diese Filter können leider Ammonium nicht herausfiltern. Das heißt, wenn jemand in die Dusche pinkeln sollte, dann bleibt immer, also man kann nicht sagen, dass man dann, dass dann der Nächste unter Urin duscht, aber es bleibt halt der Geruch dran haften und ja, das riecht dann halt so, bis man das nächste Mal das Wasser austauscht und das kann Monate dauern. Oh.
Nom nom nom. Ja.
Kam immer eine ganz wichtige Frage für uns hier, für meine Kollegin Frau Hoffmann und mich, was wirklich essentiell wichtig wäre, wenn wir ein Jahr dort verbringen würden. Wie sieht's mit dem Essen aus? Was gibt's da über so einen langen Zeitraum? Kann man sich das vorstellen wie irgendwo in der Wüste, wenn man mit Dosenbohnen auskommen muss, oder ist es ein bisschen ja, fantasievoller?
Es ist durchaus fantasievoll. Also es wird eingekauft, also die Station wird ja betreut von Italien und Frankreich und die sind dann, also diese beiden Polarinstitute sind dann auch zuständig dafür, Essen einzukaufen. Das heißt, es gibt sehr viel, sehr französisches Essen, also zum Beispiel auch eingefrorene Froschschenkel oder irgendwelche Muscheln, solche Sachen, Foie gras und ja. Und dann gibt es auch ganz viele italienische Spezialitäten, also zum Beispiel einen ganzen Container voll mit verschiedensten Nudeln oder Reissorten. Und es ist ja relativ einfach, dort Essen zu lagern, weil ich lasse einfach einen Container vor der Station stehen und da stehen dann sicher 10 verschiedene Container, jeweils mit verschiedensten Inhalt und man braucht ja einfach nur rausgehen, weil es ist nie wärmer als minus 25 Grad und es ist immer alles gefroren. Und was auch noch sehr nett ist, in jedem Winterteam gibt es einen eigenen Koch und wir hatten einen italienischen Koch angestellt und der hat es dann zweimal täglich sehr, sehr gut bekocht.
Toll. Ich glaube, ich habe noch gar nicht gefragt, sag mal, kam nur ganz kurz, nee, oder ganz lang. Was habt ihr denn überhaupt geforscht auf der Forschungsstation Concordia?
Das Team, das steht immer zur Hälfte aus Technikern, zur Hälfte aus Forschern und die kommen dann halt aus den verschiedensten Richtungen. Also es ist zum Beispiel ein Astronom dabei, der in unserem Fall auf der Suche war nach Exoplaneten, also nach Planeten, die der Erde ähneln, in anderen Sonnensystemen und unter Umständen halt auch Leben beherbergen könnten.
Aha.
Natürlich ist die Station ganz, ganz toll geeignet für Astronomie, weil es ja 4 Monate lang eigentlich komplett finster ist im Winter und die Luft so dünn ist und eigentlich fast nie Niederschlag gibt und dadurch hat man einfach einen wunderschönen eben Sternenhimmel und also man kann praktisch 24 Stunden am Tag einen Stern genau beobachten. Also das ist ideal. Dann gibt's ganz viel Gletscherforschung natürlich. Weil Concordia ist ja praktisch auf der Spitze von einem Gletscher, also der Ort, an dem Gletscher geboren werden. Und genau, da wird sehr viel Klimawandel auch erforscht. Und und dann gibt es noch so Sachen wie Geomagnetismus, also wo dann das Wandern von den magnetischen Polen beobachtet wird und Erdbeben beobachtet werden auch weltweit und auch Wetterforschung zum Beispiel. Also ganz viele verschiedene Sachen.
Ach, ist das spannend. Carmen, jetzt warst du so vor Ort da, wo eigentlich die ganze Welt auch hingucken müsste, weil da ist es wirklich sichtbar und fühlbar. Wie geht's denn aktuell Klimawandel im Hinterkopf der Antarktis?
Also es ist grundsätzlich so, dass Concordia eben dadurch, dass es in der Mitte vom Kontinent ist, merkt man dort vor Ort jetzt nichts Akutes, dass sich was ändern würde. Also das ist mehr halt über Jahrzehnte, dass sich was verändert. Aber wo man schon was merkt natürlich, das ist an der Küste. Also da verändern sich die Bedingungen einfach extrem stark zurzeit. Zum Beispiel brechen eben diese riesigen Eisberge, also diese Eisschelfe brechen auf plötzlich. Was sie auch seit Jahrtausenden nicht mehr getan haben. Und das hat halt verheerende Folgen auch für die eigentlichen Bewohner der Antarktis, zum Beispiel die Pinguine. Da gibt's in Dumont-d'Urville an der Küste so diese kleinen Ademie-Pinguine und die größeren auch Kaiser-Pinguine. Und die haben extreme Probleme im Moment mit den Brüten, weil die normalerweise halt am Land brüten. Aha. Und die Eltern dann aber natürlich zum Wasser müssen, weil die, also die haben halt ihre Nahrungsquellen im Meer und die müssen halt dorthin gehen, Futter holen und wieder zurückkommen zu den Küken. Nur durch diese Veränderungen im Meer, im Meer, dadurch auch, dass die Eisberge abbrechen und dass die Antarktis auch schmilzt, dehnt sich das Backeis immer mehr nach Norden aus. Und dadurch haben die einfach einen irrsinnig weiten Weg plötzlich, also bis zu 100 Kilometer, den sie zurücklegen müssen, um Nahrung zu beschaffen. Und das war jetzt also mehrere Jahre in Folge so, dass sie einfach das nicht geschafft haben. Und dass, also zu dem Zeitpunkt, wo sie dann wieder zurück an Land kamen, dass die Küken einfach alle verhungert waren. Also das war vor ein paar Jahren so, dass wirklich nur 2 Küken überlebt haben bei 18.000 Brutpaaren. Also das ist schon, ja, das ist ja ein extrem trauriger Anblick.
Du hast letztens in einem Interview erzählt, dass diese Distanz, also ohne groß eine Verbindung zur Außenwelt zu haben, also kein wirklicher Handyempfang, schlechtes Internet, für dich persönlich dir auch mal sehr gut getan hat. Was macht man denn mit einem in der heutigen Zeit von Smartphones und Co., wenn man in so einer langen Zeit sehr schwer erreichbar ist oder generell einen schlechten Anschluss zur Außenwelt hat? Also wie fühlt sich das an? Ist das erstmal sehr aufregend und aufwühlend und stellt sich dann irgendwann in Gelassenheit ein? Oder?
Ja, also ich finde, das war eine sehr entspannende Erfahrung. Einfach die Tatsache, dass man sein Handy halt irgendwo liegen lassen kann, weil ja, man benutzt es eigentlich nicht.
Es geht eh nicht.
Und ja, es geht nicht. Man kann es einfach vergessen für 2-3 Monate und es ist völlig irrelevant. Also und das, also dieses Gefühl, dass man nicht ständig erreichbar ist, sondern dass man sich wirklich auf etwas ja voll fokussieren kann, ob das jetzt die Arbeit ist oder irgendein neues Hobby oder einfach das Gespräch mit den anderen Kollegen dort, das ist einfach super. Also ich habe das voll schön gefunden.
Voll schön. Ja. Du hast eben kurz erzählt von einem Fitnessraum. Was hattest du denn, gab es da überhaupt irgendwas, was du als Hobby ausleben konntest? Und wenn ja, was war das? Und meine Frage noch da oben drauf, wie sah es denn mit Musik aus?
also der Fitnessraum, der war sehr gut ausgestattet und da sind wir auch eigentlich ja 3-4 Mal die Woche haben wir den auch wirklich gut genutzt. Was auch nötig ist dort, weil man sonst extrem viel an Muskelmasse verliert, weil man bewegt sich einfach nicht besonders viel. Und ja, allein schon um irgendwie ein bisschen gelassener zu sein, ist es immer toll gewesen. Einmal eine halbe Stunde aufs Laufband oder einfach ein bisschen Muskeltraining machen. Also das war schön. Und dann, ja, wir waren ein sehr musikalischer Winter eigentlich. Also wir haben sehr viele Leute gehabt, die irgendein Instrument gespielt haben. Also ich habe zum Beispiel ein E-Piano mitgebracht. So als Hobby, weil ich mir gedacht habe, ich will viel Zeit haben zum Üben. Und dann haben andere Leute Gitarren oder eine Ukulele haben wir dabei gehabt, ein Akkordeon sogar und ein Kollege hat gesungen. Also wir haben uns da sehr gut selbst unterhalten.
Das heißt, die Platte kommt bald raus.
Ich hoffe nicht.
Ice Baby.
Kann man jetzt wart ihr, jetzt muss ich gerade mal nachzählen, 11, 12, 13 Menschen, also 11 Männer und 2 Frauen. Und ich habe da was sehr Spannendes in deinem Buch gelesen. Und zwar, dass man sich auf so einer Forschungsstation in der Antarktis generell leichter verliebt als draußen. Also Menschen, die mir im normalen Alltag nur mittelmäßig attraktiv vorkommen, die findet man da dort vor Ort über einen längeren Zeitraum plötzlich unglaublich attraktiv. Wieso ist das so?
Ja, also das ist vor allem jetzt im Sommer eigentlich relevant, weil also die Sommersaison in der Antarktis, das sind so ungefähr 3 Monate von November bis Februar und da sind einfach sehr, sehr viele Leute auf der Station, also bis zu 80, die einfach in diese kurzen, milden Monate so viel Forschung wie möglich reinpacken wollen. Und dann, das waren dann halt noch einmal mehr, also das waren ungefähr von 80 Leuten, waren vielleicht 7 Frauen zum Höchstzeitpunkt sozusagen. Und das sind einfach, also wenn man das erste Mal die Antarktis betritt, das ist auch so eine extreme körperliche Reaktion. Also man hat so richtig einen schnelleren Herzschlag, einen erhöhten Blutdruck, man hat diese Aufregung, dass man jetzt in der Antarktis ist, das ist schon ein irres Gefühl.
Unvorstellbar, oder? Erstmal.
Genau, ja. Und dann diese einerseits auch irgendwie wieder dieser psychische Druck dahinter, oh je, also jetzt darf mir irgendwie nichts passieren, weil ich komme da halt nur auch im Sommer relativ schwer wieder weg. Also es ist schon irgendwie auch, und dann natürlich ist es auch eigentlich auch im Sommer kalt, ja. Es hat auch dort minus 40, minus 50 Grad und ja, es ist halt alles irgendwie sehr beeindruckend. Und das sind alles ganz, ganz ähnliche körperliche Symptome eigentlich, wie als wäre man verliebt. Und dadurch, ja. Und
die Hormone sind schon in Ballung.
Genau.
Die müssen raus.
Das ist schon alles darauf ausgerichtet.
Aber du hast eben schon gesagt, da sind ganz wenige Frauen mit dabei gewesen im Verhältnis zu den Männern. Wie kommt das? Also ist ja nicht so, als wären wir jetzt irgendwie weniger abenteuerlustig.
Ja, es liegt tatsächlich eigentlich daran, dass sich sehr wenige Frauen bewerben. Also sie würden sehr gerne mehr Frauen nehmen. Es gibt ganz viele Studien dazu, dass eigentlich das ideale Verhältnis für so eine Crew wäre 50-50. Damit so eine Extremsituation optimal begangen werden kann. Wenn es zu viele Männer sind, gibt's meistens, oder wenn es nur Männer sind, dann endet das meistens so ein bisschen die Produktivität geht halt deutlich runter und das kann ein bisschen ein bisschen aggressiv werden, der Verlauf. Zu viele Frauen hat wieder andere Probleme scheinbar. Aber so 50-50 wäre wirklich ideal, ja. Also es sollten sich einfach mehr Frauen bewerben, das wäre sehr schön.
Frau Hoffmann hätte das Problem mit den kalten Füßen jetzt ja schon. Ja, das heißt, es wäre eigentlich egal. Oder?
Wenn die das in der Karibik machen, nochmal so eine Forschungsstation, ist nicht so, als würde ich mich jetzt nicht bewerben. Jetzt hast du eben schon gesagt, dass Aggressivität oder so, hat man es gespürt, dass sich so Druck aufgebaut hat und viel Menschen mehr ins Fitnessstudio vielleicht gegangen sind, wenn es dann ein bisschen härter geworden sind, weil man so lange aufeinander hockte?
Ja, man merkt es schon, also vor allem zu dem Zeitpunkt, wo die Sonne verschwindet. Also es ist ja wirklich so, dass von ungefähr Mitte Mai bis Mitte August die Sonne tatsächlich hinter dem Horizont komplett verschwindet und es ist dann einfach 24 Stunden am Tag komplett finster. Und das ist schon eine irrsinnige Belastung, auch für die Psyche, für viele Menschen. Und viele Menschen halten das auch nicht so gut aus und das ist dann auch der Zeitpunkt, wo es am kältesten ist vielleicht. Und man weiß, man hat aber jetzt noch, ich weiß nicht, 6, 7, 8 Monate vor sich. Also das ist sehr, sehr schwierig. Und da merkt man dann schon auch, dass eben dass es sehr leicht zu Konflikten kommen kann, dass ganz, ganz banale Alltagssituationen komplett eskalieren können von einem Moment auf den anderen. Also das ist, ja.
Kennen wir aber von hier auch.
Kennen wir von hier, ja. Genau. Da wollen wir uns gar nicht ausschließen hier.
Carmen, du schreibst in deinem Buch vom sogenannten Begriff antarktisches Starren. Kenne ich nur so von Kollegin Frau Hoffmann, wenn sie irgendwo gedanklich wieder ganz woanders ist, aber du beziehst das auf was anderes, oder?
Ja, genau, das gehört auch so zu dieser Winterzeit dazu eigentlich. Also da geht es einfach darum, dass man ganz oft Leute sieht, die irgendwo sitzen und in die Ferne starren, also durch die Wand durch, irgendwo an den antarktischen Horizont. Und die sind dann auch nicht wirklich ansprechbar. Also man sitzt da wirklich, man starrt, man ist sich dessen aber überhaupt nicht bewusst. Und ja, man reagiert auch nicht, wenn jemand versucht, dann irgendwie jemanden anzusprechen. Also das gehört dazu irgendwie auch, ja, man weiß nicht wirklich, woher das kommt. Das ist so ein Symptomkomplex, der eben in dieser, eigentlich jedes Crewmitglied betrifft, das so einen Winter in der Antarktis durchlebt. Das ist das sogenannte Winteroberst-Syndrom und da kommen ganz, ganz viele verschiedene Sachen zusammen. Eben auch so vielleicht so eine leichte Verwirrtheit oder Gedächtnisverlust oder vielleicht ein bisschen Aggressivität oder ein bisschen depressiv werden manche Menschen. Genau, und das tritt eben bei manchen stärker auf, bei anderen weniger stark. Aber meistens bleibt es dann auch noch ein bisschen bestehen. Also selbst wenn man wieder zurückkommt in die Zivilisation, merkt man irgendwie ab und zu, dass man so hochschreckt. Und das ist plötzlich eine halbe Stunde vergangen.
Das wollte ich gerade fragen, das beschreibst du mich auch in dem Buch, dass dir das zu Hause auch öfter noch passiert ist. In welchen Situationen war das der Fall? Also auch mal in Gesprächen mit anderen Menschen oder wirklich nur in den ruhigen Momenten?
Also es hat mir zumindest da keiner mitgeteilt, dass das passiert wäre während einem Gespräch, aber... Aber bei mir war es vor allem halt auffällig, zum Beispiel in der Straßenbahn, wenn ich einfach irgendwie eingestiegen bin und dann plötzlich an der Endhaltestelle war und keine Ahnung hatte, wie ich da hingekommen bin.
Carmen, ich stelle mir das wahnsinnig bedrückend schwierig, keine Ahnung wie vor, wenn ich eben, habe ich mir nämlich Gedanken darüber gemacht, als ich zum Herrn Kollmann gefahren bin mit dem Rad und dann habe ich spielende Hunde auf einer Wiese gesehen, die Blätter, die gefallen sind, überall hat es irgendwo meine Augen gepackt und bei dir in der Antarktis, da hätte ich einfach nur von oben bis unten weiß oder grau gesehen in verschiedensten 50 Shades of White, oder?
Ja, im Prinzip schon. Also es ist ja so, eben dadurch, dass Concordia da in der Mitte vom Kontinent ist, ist rundherum einfach nur alles ein flacher, weißer Horizont. Also man sieht nichts, keine Pinguine, keine Berge, kein Meer, gar nichts. Und das ist schon, das ist schon eine gewisse Belastung, aber man gewöhnt sich auch extrem daran und zwar extrem schnell auch irgendwie. Und dann ist es halt auch so, dass während der Sommerzeit ist ja die Sonne dann praktisch 24 Stunden am Tag da. Das heißt, man hat immer halt einen extrem blauen Himmel und den weißen Schnee. Aber dann folgt so eine gewisse Dämmerungsphase, wo die Sonne dann halt langsam verschwindet über Monate hinweg. Und das ist eigentlich eine voll schöne Zeit, weil dann leuchtet der Himmel so in verschiedensten Farben. Also vielleicht von von Gelb zu Orange zu Pink zu Lila. Und also das ist ein wahnsinniges Farbenspiel, das dann plötzlich, dadurch, dass man sich so gewöhnt hat an dieses Blau-Weiß, ist es dann der Wahnsinn. Also man freut sich irrsinnig. Jeden Tag schaut das irgendwie anders aus und das ist schon extrem schön gewesen. Mhm.
Und dann hast du ab und zu auch mal natürlich das Bedürfnis, ein bisschen an die frische Luft rauszugehen, was da, glaube ich, könnte ich mir vorstellen, nicht ganz so einfach ist. Oder bei, sagen wir mal, minus 80 Grad, da reicht wahrscheinlich der Wollpulli nicht aus unbedingt, oder?
Nein, das ist tatsächlich eine komplizierte Angelegenheit. Also ich hab da schon mal 20 Minuten gebraucht, um mich so anzuziehen, dass ich auch rausgehen habe können.
Und das lag nicht daran, dass du dich nicht entscheiden konntest, was du anziehen willst, sondern es lag einfach daran.
Ich habe nichts zum Anziehen.
Nein, das war relativ einfach. Ich habe einfach fast alles angezogen, was ich hatte. Das ist dann so dieser Zwiebellook mit verschiedenen, ja, Merino-Woll, Pullover und Unterwäsche und drei Paar dicke Socken und fünf Paar Handschuhe und dann gibt es so einen ganz, ganz schweren, dicken, blauen Polaranzug, so eine Art Strampelanzug für Erwachsene und der macht dann nochmal richtig, richtig warm und dann halt so Sturmhauben noch dazu und eine Skibrille natürlich und diese ganz schweren Polarschuhe noch. Dann hat man schon einmal das doppelte Gewicht von vorher.
Und an der Nase friert es einem immer noch wahrscheinlich.
Jeder Popel friert ein. Ja, okay. Genau. Da knistert es also, so komisch in der Nase.
Ja, das stimmt, ja.
Gab es auch mal der Kälte bedingt vielleicht bei dir oder bei einem anderen Crewmitglied, gab es dann auch mal eine brenzlige Situation? Ist irgendwem ein kleiner Zeh abgefroren oder was Schlimmeres passiert?
Ja, vor allem die Finger waren da irgendwie sehr gefährdet. Also ich habe zwar ungefähr an die 5 Paar Handschuhe angehabt, plus noch so Handwärmer drunter, aber das Problem war, natürlich sind das dann so ganz dicke Handschuhe und das sind solche Fäustlinge, die den Abschluss machen und die halten eigentlich warm. Nur kann man mit denen natürlich nicht arbeiten. Und ich habe aber täglich eigentlich raus müssen in so einen Container und dort meine Blutproben einfrieren und halt sortieren in so kleine Schachteln. Das heißt, ich habe halt mindestens eine Handschuhschicht ausziehen müssen und da ist es schon des Öfteren vorkommen, dass das wirklich eingefroren ist. Und man merkt, also die Finger, man merkt es dann auch nicht so wirklich sofort. Irgendwie verlangsamt das auch noch das Denken. Also in Concordia ist dann halt zusätzlich das Problem, es liegt in relativ hoch. Das heißt, es gibt noch eine Sauerstoffarmut in der Luft. Also man ist jetzt ohnehin nicht so schnell im Denken wie sonst vielleicht. Und diese Unterkühlung verlangsamt das dann noch einmal. Und man glaubt irgendwie, ja, es geht sich noch aus, ich komme noch locker bis zur Station. Aber in Wirklichkeit, wenn man dann tatsächlich wieder zurück ist in der Station und den Handschuh auszieht, dann kann das schon vorkommen, dass der eine oder andere Finger schon echt blödlich ist. Und das ist dann halt, das sind extrem unangenehme Schmerzen, die beim Auftauen danach.
Das glaube ich.
Ja, das vergisst man nicht so schnell.
Jetzt, Carmen, warst du da ja nicht zum Spaß monatelang, sondern du hast natürlich auch arbeiten müssen, zumindest immer wieder mal ein bisschen. Und du hast sehr spannende Ergebnisse und Beobachtungen auch mit nach Hause gebracht. Was sind denn so die spannendsten, wo du sagst, Mensch, das hätte ich jetzt gar nicht gedacht?
Ja, wir haben zum Beispiel das Immunsystem untersucht. Also ich habe da meinen Kollegen einmal im Monat Blutproben, Harnproben, Stuhlproben, Speichelproben und alles Mögliche abgenommen und unter anderem eben auch das Immunsystem untersucht. Und da sieht man, weil das ist ja eine interessante Situation, weil in der Antarktis überlebt ja eigentlich kein Bakterium oder kein Virus, der irgendwie den Menschen gefährlich werden könnte. Mhm. Minus 80 Grad, das geht halt einfach nicht.
Also wir können Corona in die Antarktis schicken eigentlich, oder? Dann wäre es vorbei. Ja.
Könnte man mal theoretisch einen Vorschlag machen. genau, und auch innerhalb von der Station sind halt immer die gleichen 13 Leute. Das heißt, es ist da auch kein neuer Input, kein neuer Virus, der irgendwie plötzlich auftaucht. Und dementsprechend hat das Immunsystem dann halt für diese ganzen langen Wintermonate fast nichts zu tun. Und man sieht das so richtig schön, dass die Aktivität der Zellen ziemlich schnell runtergeht. Also das Immunsystem ist nicht wirklich zufrieden damit, wenn es keine Aktivitäten, also keine nicht benötigt wird. So. Genau, und das ist dann aber erst dann wirklich ein Problem, wenn dann am Ende vom Winter das erste Flugzeug wieder kommt und die ersten 9 Leute kommen für den Sommer. Bei uns hatte da zum Beispiel einer davon so einen kleinen Schnupfenvirus also mit, der war halt leicht verkühlt. Und ein paar Tage darauf war dann eine halbe Crew wirklich mit hohem Fieber und Schmerzen und ich sterbe gefühlt im Bett, einfach nur wegen dem kleinen Virus, weil das Immunsystem plötzlich wieder was zu tun hat und völlig überreagiert hat. Das ist ganz interessant.
Ach, krass. Das ist ja super spannend. Ja, und irgendwann war ja auch die Zeit vorbei, Carmen. Und als du dann wieder zu Hause gewesen bist, was war das Schlimmste, was dir da, also was war das Krasseste, was dir gefehlt hat?
Oh, ich glaube, diese Ruhe. Also diese einerseits schon irgendwie auch diese Einsamkeit, also das Wissen, dass da rundherum jetzt nichts ist für tausende Kilometer. Ja, diese einerseits ja die Ruhe von dem Ort. Ganz sicher, dieser wunderschöne Sternenhimmel und dann auch ein bisschen meine Crew-Kollegen dort, also die anderen 12 Menschen, einfach weil man sich halt dann nach 13 Monaten schon sehr, sehr genau kennt und sehr, ja, auch irgendwie auf eine sehr einfache Art und Weise miteinander verständigen kann. Also es ist irgendwie nicht so kompliziert, wie wenn man halt täglich 20 neue Menschen trifft. Also es war Das habe ich mir schon irgendwie vermisst. Es ist sehr hektisch gewesen, dann plötzlich die Zivilisation, sehr stressig.
Wenn man in dieses Leben der Antarktis mehr eintauchen möchte, dann sei dein Buch empfohlen. Südlich vom Ende der Welt heißt das, das wir hier auch vorliegen haben. Sehr, sehr spannend und vor allem am besten für diese Wintermonate, wo es draußen eh kalt ist. Da kann man sich dann noch mehr hineinversetzen in die Geschichten, die du da zusammengetragen hast.
Genau, ja.
Carmen, trotzdem die Frage, die letzte von uns noch. Willst du irgendwann wieder dorthin?
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ja. Also für mich eine wahnsinnig schöne Erfahrung. Ja, ich vermisse es schon ein bisschen. Ich würde sehr gerne wieder hin.
Dann geben wir dir ein bisschen Musik von uns mit. Für die nächste Reise. Das ist gut. Carmen, danke schön, dass du uns mitgenommen hast, südlich vom Ende der Welt, in dein Buch und in deine Reise in die Antarktis.
Vielen Dank.
Sehr gerne.
Hoffmann und Kollmann. So. Jetzt aber mal im Ernst. Ego FM. Schöne neue Radiowelt.
Hoffmann, wenn Sie jetzt gleich auf Ihr Fahrrad steigen werden, ja, und sich Ihre warme Wollmütze und Ihre Wolljacke anziehen und Ihre Wollschuhe und alles, was Sie so aus Woll haben, werden Sie dann so ein kleines bisschen an Carmen denken?
Ich werde an Carmen denken und werde, weiß ich nicht, wahrscheinlich fühlen mich wie in der Karibik, weil ich könnte das niemals. Alleine, dass ich zusammen mit 12 anderen Menschen auf so kleinem Raum leben muss. Und dann auch noch mit, wenn man rausschaut aus dem Fenster, überall weiß und grau und irgendwann himmelblau. Und dann diese schönen Lichter, von denen sie erzählt haben. Und dann dieser tolle Sternenhimmel. Okay, das ist total toll. Aber ich glaube, mir würde eine Menge fehlen und ich würde noch langsamer werden im Kopf, wie sie eben schon erzählt hat.
Aber Sie würden das nicht mal mit mir machen, so ein Jahr lang? Wenn wir da jeden Tag draus senden?
Was heißt hier nicht aus mal mit Ihnen? Auf keinen Fall mit Ihnen.
Sagen Sie mal, Frau Hoffmann. Verschämt.
Ich habe meine Grenzen hier.
Ach, sagen Sie.
So, Herr Kollmann, das Buch, ne, das habe ich jetzt weiter verschenkt an Ego-FM-Hörer Rainer.
Das Slow-Sex-Buch?
Liebe würde Slow-Sex machen. Aus unerfindlichen Gründen ist das nicht unseres.
Also nicht Ihres.
Wieso ist das Ihres? Würden Sie gerne Slow-Sex machen?
Ich habe noch nicht reingeschaut.
Wollen Sie das erst noch lesen?
Bevor Sie es wegschicken?
Ja.
Dann geben Sie mal her.
Achte.
Danke. Ja. Das erste Einführen. In jeder Slow-Sex-Session gibt es den Moment, in dem das erste... Bitte, was? Das steht da.
Das erste Einführen.
Ja, steht da. In jeder Slow-Sex-Session, sorry, ich habe Toffifee im Mund, gibt es den Moment, in dem das erste Einführen des Penis stattfindet.
Achso, die sind schon da.
Das findet ihr, ich habe ganz weit nach vorne geblättert, weil...
Ich dachte, in der Einführung sind sie, wissen Sie, deswegen Wortwitz. Okay, vergessen.
Dies findet jedoch anders statt als beim konventionellen Sex. Stellen Sie sich vor... Wieso duzen Sie mich? Siezen Sie mich? Dass dieses erste Reingleiten wie eine Delikatesse ist, die Sie ganz besonders genießen. Ach, Frau Hoffmann, die gucken aber schon so komisch rein, die zwei Autoren hier. Gucken Sie mal. Die gucken ja schon so komisch. Das lese ich nicht. Das ist mir too much.
Das ist mir zu viel.
Das ist mir zu schlüpfrig, ist mir das.
Aber da ihre komischen lieber, Sextoys vom Nachbarn, die darf ich abholen. Die per Paket
ich lese lieber, sind. Ich lese lieber die kleine Hexe. Wer hat uns das heute empfohlen?
Gottfried Preußler?
Nee.
Ah, der ist tot.
Rita hat uns das heute empfohlen. So. Das werde ich lesen jetzt übers Wochenende.
Dann hat jetzt jeder seine persönliche kleine Lektüre übers Wochenende. Ihnen wünsche ich noch viel Spaß mit Ihren Toffifees.
Danke.
Ich trinke jetzt hier noch ein bisschen zu Ende. Haben Sie noch dicke Socken für mich? Jetzt ist mir ein bisschen kalt geworden, während Carmen so erzählt hat.
Von Oma habe ich noch ein paar. Ja.
Die nehme ich.
Tschüss. Lassen Sie es richtig gut gehen, Frau. Jetzt habe ich Toffifee verschluckt. Können Sie mir mal kurz helfen? Oh, kriege ich den raus.
Oh. Hoffmann und Kollmann. So, jetzt aber mal im Ernst. Ego FM. Schöne neue Radiowelt.